Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger. Digitalk. IT-News und Trends. Kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Aspectra. Aspectra Hosting Your Future.
Heute ist der 6. Dezember. Wir sind zu Gast im Schweizer Fernsehen. Unser Gast ist der Beni Kieser. Er ist verantwortlich für das HDTV-Projekt vom Schweizer Fernsehen. Herr Kieser, Sie sind Channel Manager von HD Swiss. Ist das die korrekte Bezeichnung?
Das ist die richtige Bezeichnung.
Und was macht man da?
Ja, Korrektur gerade zum Anfang. HD Swiss ist ein Sender von der SRG in der Swiss und nicht nur vom Schweizer Fernsehen. Schweizer Fernsehen ist ein Teil davon. Als Channel Manager hatte ich den Auftrag von der SRG, von der Generaldirektion, einen HD-Kanal aufzubauen, weil das hat es nicht gegeben bisher bei der SRG, den betriebsbereit zu machen und jetzt auch zu betreiben und zu programmieren.
Okay, vielen Dank. Von dem reden wir sicher später noch mehr. Kurz noch zum Feedback von der letzten Sendung. Da hat es diverse Meldungen gegeben betreffend Tonqualität. Und wenn ich da gerade ein Statement abgebe, es war mein Fehler gewesen. Ich habe nicht gemerkt, dass ich viel zu leise aufnehme, und wenn es mal zu leise aufgenommen ist, dann nützt es eben nachher nichts mehr, wenn man lauter macht. Im Nachhinein meine einzige Entschuldigung, die ich habe, ich bin völlig vergrippt gewesen, ich bin vorher und nachher krank gewesen und habe ziemlich starke Medis-Intus gehabt. Naja, unterdessen habe ich die Medis abgesetzt, also ich glaube, heute sollte es besser gehen. Es tut mir wirklich leid, es soll wieder vorkommen. Matthias hat sich noch andere Leute für andere Sachen gemeldet.
Genau, der Daniel Balmer hat uns ein allgemeines Feedback geschrieben. Er kommt aus St. Gallen und er hat auch so ein bisschen das mit Kritik an der Tonqualität. Er hat das aber sehr, sehr nett mit dem Lob uns versüßt und ich lese jetzt einfach mal das Lob.
Oh ja, ich möchte mich auch bedanken bei den Leuten, die mir gute Besserung gewünscht haben.
Also, der Daniel Balmer schreibt: Ich möchte euch vorerst mal ein großes Kompliment für euren tollen, informativen und sehr unterhaltsamen Podcast machen. Ich höre ihn immer am Dienstag und freue mich jedes Mal sehr darauf. Die lockere Atmosphäre, euren Charme und die fundierte Themenwahl schätze ich überaus. Habe so immer das Gefühl, an vorderster Front informiert zu werden. Man merkt, ihr versteht etwas von der Materie. Auch finde ich eure offene und kritische Betrachtungsweise sehr interessant. Und dann ist eben Kritik gekommen und okay, die haben wir jetzt geredet. Dann kommen wir doch auch schon zu den Neuigkeiten von dieser Woche. Da fangen wir mit Nokia an. Nokia steigt nämlich oder lanciert eine neue Initiative für Musik auf dem Handy. Der Käufer von bestimmten Modellen bietet Nokia dann ein Jahr lang Zugang zu Musik. Man kann Songs abladen, scheinbar unbegrenzt. Und was mir aber nicht ganz klar ist, kostet es denn etwas oder kostet es nichts? Ist es gratis? Ich habe da verschiedene Meldungen gelesen, die da unterschiedliche Sachen dazu gesagt haben. Der Roger Zedi war aber in Amsterdam vor Ort und der kann jetzt uns alles ganz genau sagen.
Ja, also ich bin die letzten zwei Tage, wie gesagt, bei Amsterdam gewesen, an der Nokia World. Das muss man sich ein bisschen vorstellen, wie die Mac World für Apple ist, die Nokia World für Nokia. Wie gesagt, sehr wahrscheinlich die interessanteste Neuigkeit, die rausgekommen ist, ist das Jahr, ist der Musikdienst, der das nächste Jahr erst anläuft. Der nennt sich Comes with Music. Und das sind, wie gesagt, bestimmte Handys. Wenn man die kauft, hat man ein Jahr lang unlimitierten Zugang zum Musikkatalog von Universal Music. Man kann so viele Lieder abladen, wie man will. Man kann die auf den PC kopieren. Und man kann sie angeblich, da sind ein widersprüchliche Infos rum, man kann sie auf die CD brennen. Und nach einem Jahr läuft das Abo ab. Und das Spezielle, eigentlich wirklich noch das Coole daran ist, man kann die Musik behalten. Also alles, was ich in diesem Jahr abgeladen habe, habe ich eigentlich dann für den Rest von meinem Leben. Was es kostet, ist insofern nicht ganz klar gewesen, als das Pricing von diesen Handys nicht ganz klar war. Also man muss eigentlich annehmen, dass man irgendwie, wenn man das Handy kauft, irgendeine Prämie drauf zahlt. Und sicher zahlt Nokia Universal irgendetwas. Aber sie haben natürlich nicht gesagt, wie viel Geld fließt.
Aber das kann ja irgendwie auf gar keinen Fall kostendeckend sein. Wenn ich da dann 10 Songs pro Tag ein Jahr lang runterlade, dann kostet das ein Vielfaches von jedem Handy.
Also ich nehme an, sie hat irgendeine Mischrechnung gemacht, mal angenommen, was lädt ein durchschnittlicher Kunde vielleicht runter. Und es ist natürlich ein Investment vor allem von Nokia, wo sich in meinen Augen vor allem gegen Sony Ericsson richtet. Mhm. Vielleicht nicht einmal so unbedingt gegen iTunes und Apple, natürlich auch, aber in erster Linie gegen Sony Ericsson, weil die im Handy-Musikbereich bis jetzt mit Abstand natürlich die stärksten gewesen sind. Ja, insofern muss das gar nicht kostendeckend sein. Das ist quasi ein Investment, um die Leute überhaupt mal dazu zu bringen, den Dienst zu nutzen. Ich meine, es gibt einen Nokia Music Shop, gibt es schon. Da kann man Songs kaufen, wie im iTunes einzeln oder Album und so weiter. Ich befürchte jetzt mal, der hat bis jetzt einfach fast niemand benutzt und sie hoffen so, jetzt die Leute überhaupt mal drauf zu lupfen.
Also einfach mit ganz viel Geld, wenn sie jetzt den Markt erobern.
Ja. Es ist auch so, dass nach einem Jahr, wenn man das Handy ein Jahr lang gehabt hat und das Abo abläuft, kann man es nicht verlängern. Also man kann nicht sagen, ich zahle jetzt den Abo-Service nochmal ein Jahr, sondern das ist einfach abgelaufen. Und ab dann muss man den heute schon bestehende iTunes-mäßige Shop wieder benutzen.
Also das heisst, man wird einfach, wenn man das Handy kauft, einen riesen Stress haben, weil man so viel Musik muss abladen, wie nur geht.
Und alles möglichst im ersten Jahr.
Genau.
Ja. Aber es ist klar, Nokia wird müssen eine Marktegalisierung herstellen, wenn Sony Zugang hat zu einer Musikdatei und Nokia keine direkten, oder? Und dann ist der Deal mit Universal natürlich naheliegend und verhilft dann wieder auf eine Gleichstellung auf dem Markt, wenn das ein Bedürfnis ist von den Kunden.
Also wenn sie wirklich etwas aufzuholen, von dem her müssen sie jetzt mal investieren. Interessant ist, dass sie Universal dazu gebracht haben, mitzumachen, ihre Musik zu verschenken, quasi. Oder?
Das kann ich mir nur so vorstellen, dass da ein sehr guter Pauschalbetrag mal im Raum gestanden ist.
Wahrscheinlich schon. Und die Idee ist natürlich auch, nachdem mit dem ein Jahr Frist ist, sie gehen davon aus, dass du nach einem Jahr ein neues Handy kaufst.
Genau. Ja. Und sie könnten zur Not auch wieder nach einem Jahr wieder stoppen, falls es dann ein Debakel sollte werden.
Genau.
Ja, gut.
Was noch interessant ist, ich habe das nämlich gar nicht gemerkt, also auf den neuesten Nokia-Handys hat es ein Podcast-Menü.
Aha.
Wo man Podcasts direkt runterladen kann. Allerdings muss man, wenn man jetzt seinen Podcast möchte, dort publizieren, dass via Nokia zuerst aufgelesen. Also man kann nicht x-beliebige RSS-Feeds abonnieren. Aber ich habe jetzt mal die Infos besorgt.
Dass und da
dass wir vielleicht irgendwann auch auf die Nokia-Handys
kommen. Ja. Genau. Ja gut, ist das alles gewesen? Oder
hast du das was könnte man noch sagen? Also was noch interessant war, es war das erste Jahr, wo sie nicht oder fast keine neuen Handys vorgestellt haben. Sie haben sehr auf die Services und Dienste gesetzt.
Ist das irgendwo fast schon auch wieder ein Trend, dass man kann sagen, bei der Hardware tut sich im Moment nichts, also muss man irgendwie schauen, dass die Handys einfach mehr Dienste, mehr... Oder ist das schon eine Reaktion auf das Google Phone, wo ja dann vor allem, oder nicht auf das Google Phone, auf das Android von Google... wo dann vor allem mit Dienst halt punktet.
Ich glaube, es ist ein bisschen ein Zeichen dafür, dass an der Funktionsfront im Moment wirklich ihre Ruhe herrscht.
Ja gut, gehen wir zum nächsten Thema. Der Videodienst Hala.com von NBC zeigt Fernsehserien, und zwar gratis und hochauflösend. Man kann dann Serien wie Heroes, Scrubs oder My Name is Earl schauen, allerdings mit Werbung. Benny Kieser, das sind doch genau die Serien, die wir gerne würden auf HD Swiss sehen, oder?
Ja, gut. Wir werden die ja zeigen auf HD Swiss, sobald wir die Rechte überkommen. Im Moment diskutieren wir auch noch mit diesen Majors, weil die HD-Rechte werden separat verhandelt gegenüber der Standard Definition TV-Rechte.
Ja, sind die dann viel teurer, oder?
Nein, es geht nicht um den Preis, es geht dort um Copy Protection. Sie haben eine viel schärfere Copy-Protection-Vorschriften in den Verträgen. Sie haben zum Teil Sachen drin, die wir in Europa gar nicht umsetzen können. Mhm. Und die EBU muss zuerst die Standards...
Also EBU, das ist...
European Broadcast Union.
Genau,
das sind ist so. Im Prinzip der Verband von allen öffentlich-rechtlichen, sagen wir mal, wo aber dort ganz enorm wichtig sind natürlich. Bevor die Standards definiert sind, können wir die Riders zu diesen Verträgen gar nicht unterschreiben, aber das interessiert die Juristen von den Majors eigentlich wenig und die sagen, unterschreiben die Verträge, dann können wir das Material über, wenn wir es nicht unterschreiben, können wir das gar nicht über.
Ja.
Und das sind wir jetzt mitten in den Verhandlungen drin, und weil wir mit HD Swiss halt eine Art Pionierfunktion auch noch haben.
Müssen Sie da?
Mit HD müssen wir jetzt auch Pionierverhandlungen machen mit
diesen Sind Juristen. Da irgendwie zeitlich schon irgendwelche Horizont absehbar, bis wenn das so
ist? Also es sind ja individuell. Ich rechne damit, dass ich von den ersten Majors im Januar bereits Produktionen überkommen.
Ah, dann kann man.
Das geht aber schnell.
Ja, also ob das der Buena Vista ist oder ob das Warner ist. Aber ich erwarte die ersten Serienproduktionen ab Januar, Februar sicher auf dem Sender.
Also was man zu dem Hulu.com heisst es übrigens noch.
Heisst es nicht Hala?
Nein, es heisst Hulu.com.
Wo hast du das gesehen?
Das, erstens schreibt man Hulu und zweitens sagen alle Amerikaner auch Hulu.com.
Ach so, da weisst du mehr wie ich.
Nein, was man muss sagen, bis jetzt ist es ja nicht High Def. Das ist aber erst eine Absichtserklärung, dass sie das möchten machen demnächst. Und was man auch muss wissen, die Sachen sind zwar gratis dann dort drauf, aber gab nur für etwa 2 oder 3 Wochen nach der Ausstrahlung. Und wir zum Beispiel können es nicht schauen. Also ich habe einen Hulu-Account, aber ich sehe nichts, weil ich nicht in den USA bin.
Aber selbst wenn man es schauen könnte, also ich sehe jetzt das für unsere Programmierung nie als direkte Konkurrenz.
Und wieso soll ich auf dem Computer HD schauen? Also
ja gut, die müssen ja irgendeinen Aspekt haben, wo sie sich unterscheiden von anderen Diensten. Und da wäre jetzt das HD vielleicht ein Punkt. Nur, Herr Kieser, ist da nicht HD und Werbung drin ein bisschen ein Widerspruch? HD könnte man als Premium-Content, als Erstklass-Inhalt bezeichnen. Und da will man ja vielleicht nicht unbedingt Werbung, sondern da will man geniessen.
Also die Werbung nicht einfach mit dem Programm innen. Also ich würde jetzt nicht sagen, generell keine Werbung, nur weil man es mit Premium-Produkt bestückt in so einem Kanal. Nein, es passt an Premium-Werbung. Passt natürlich hervorragend zu Premium-Produkt. Genau. Das muss man schon sehen. Aber im Umfeld. Und wenn die das so anbietet über das Internet, und dann macht es ja eigentlich, also jetzt als HD, erst wieder Sinn, wenn ich es über ein Mediacenter dann gleich auf ein grosses Screen bringe.
Gut, andererseits muss man sagen, es besteht ein gewisser Druck, weil auf illegalem Kanal kriegst du natürlich schon HD-Content. Ja. Also du kannst auch BitTorrent-Files abladen in High Definition, oder?
Also ich denke, es ist wahrscheinlich auch mehr eine Konkurrenz, nicht unbedingt zu iTunes, Music Store jetzt unmittelbar, sondern zu Joost und zu so anderen Diensten. YouTube vielleicht auch, wo man nur so die winzigen Clips in niedriger Auflösung kann sehen. Und da, wenn man jetzt das mal via Computer, via Internet oder Fernsehen schauen, sieht man mal eine bessere Qualität.
Es geht mehr darum, um einfach nur zusätzlichen Vektor zu finden, wie man ein Produkt, das ja schon finanziert ist, auch noch einmal vermarkten kann. Also das ist die Idee dahinter.
Ja gut, gehen wir zum nächsten Thema. In Deutschland könnte das iPhone den Handymarkt auf den Kopf stellen. Der Grund ist ein gerichtliches Hickhack, das jetzt für Apple und T-Mobile ausgegangen ist. T-Mobile kann das iPhone jetzt zwingend an einen Vertrag koppeln. Wenn es nach einer Klage vom Konkurrent Vodafone gegangen wäre, hätte T-Mobile das iPhone auch ohne Vertrag und ohne SIM-Lock müssen verkaufen. Das Gericht in Hamburg hat jetzt das Ansinnen von Vodafone abgeschmettert. Und für die Kunden ist das irgendwo ein bisschen schlecht, oder? Also jetzt muss man zwingend, wenn man das iPhone will, das an den
Man muss T-Mobile. Es bei T-Mobile genau. beziehen und man muss halt so einen Vertrag
auch den Vertrag bei T-Mobile. Das gibt Leute, die das so als Richtungsänderung sehen oder so als Impuls für den Markt, dass man könnte auf die Idee kommen, auch andere Hersteller, das jetzt genau auch mit dieser Koppelung
also
zu machen.
Ich muss eigentlich verstehen die Aufregung nur zum Teil, weil das iPhone ist nicht das erste Telefon, das an einem Vertrag oder an einen bestimmten Provider gekoppelt ist. Das hat es schon vorher gegeben, es hat einfach noch nie jemand sich so dermaßen darüber aufgeregt.
Aber sonst war es schon so gewesen, dass man häufig das Telefon sowieso dann von verschiedenen Provider mit verschiedenen Verträgen bekommen hat.
Nein, also ich kann mich noch erinnern, als der Treo in die Schweiz kam, war der auch exklusiv bei Orange, glaube ich. Also, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber der war auch exklusiv noch immer. Und es hat immer wieder so Fälle gegeben, wo du vielleicht ein Jahr später erst oder ein halbes Jahr später erst das Ding hast können kaufen, ohne Vertrag, viel teurer und so weiter. Also, es ist in dem Sinn nicht wirklich etwas
wahnsinnig Neues. Doch, was neu
ist. Ich finde das iPhone auch lässig. Ich aber möchte auch eins irgendwann, aber wenn man dann halt irgendwie mit dem Rundum nicht glücklich ist, dann soll man halt keins kaufen. So what? Es gibt ja keinen Zwang, eins zu kaufen.
Aber was ja schon neu dabei ist, ist, dass Apple an den Gebühren, die Telcos einstreichen, mitverdient. Und dass ja andere Hersteller vielleicht auch noch lässig würden finden.
Das ist neu. Das ist eine andere Geschichte. Das ist etwas ganz anderes. Also es hat ja nichts damit zu tun, Apple kann auch mit 3 Telcos einen Vertrag machen, wo sie mitverdienen.
Ja, ja.
Also das ist nochmal eine andere Geschichte, das kann man jetzt schlecht finden oder nicht.
Das kommerzielle Konzept ist sicher nicht. Und was der Unterschied ist zu anderen Telefonen, die man auch schon hatte, ist natürlich, das iPhone ist halt ein Kultobjekt. Man kann das drehen und wenden, wie man will. Und die Exklusivität zu haben, Also wenn ich jetzt eine Telekom-Gesellschaft wäre, in Konkurrenz zu anderen, hätte ich natürlich auch Lust, dann bei mir das iPhone können zu vertreiben und das möglichst exklusiv. Und dass das nicht alle können, das begreife ich schon.
Kommen wir noch zum letzten Thema. Wikipedia hat das altehrwürdige Brockhaus-Lexikon geschlagen. Der Stern hat nämlich eine Studie in Auftrag gegeben, die Expertenqualität verglichen haben. 50 Einträge aus 10 Themenkreisen sind verglichen worden, darunter Artikel zu Hartz IV, zu YouTube, zu Penicillin und zu Moses. Wiki ist sehr aktuell und akkurat, nur bei der Verständlichkeit hapert es. Die Beiträge sind häufig zu kompliziert und weitschweifend. Überrascht euch das?
Ja, nein, weil wenn man weiss, was hinter einem Brockhaus, ich sage jetzt Manpower ist, und dann andererseits Wikipedia, wo jeder einfach sein Wissen einbringt. Und das wird dann halt updated durch die Mehrzahl von Intellektuellen und von gescheiden Leuten. Ich finde es eigentlich ein wahnsinnig guter Schluss, der da gezogen worden ist. Ja. Also, dass man mit dem Public Wissenschaftsjournalismus, dass man gleich noch die Qualität herbringt. Das ist ja ursprünglich der grosse Zweifel.
Das hat man sehr bezweifelt, ja. Jetzt gibt es ja zwei Aspekte, dass darauf zu reagieren. Zum einen das Meyers-Lexikon, das im September 2007 angekündigt hat, dass jetzt auch Leser mitschreiben können. Und am Schluss aber Profis das letzte Wort haben und das korrigieren. Und auf der anderen Seite haben wir auch schon über citizendium.org geredet, das Projekt von einem Wikipedia-Mitbegründer, wo das Wiki-Prinzip mit strikteren Regeln auch nach verbesserter Qualität. Also das deutet aber schon schwer darauf hin, dass man jetzt einfach am Schluss dann so eine Kombination wahrscheinlich da an den Königsweg ist.
Es ist einfach schwieriger, denke ich, mich jetzt bei einer Wikipedia, weil du die Nutzer in der Bandbreite viel weniger kennst und klar kannst definieren, weder wenn du das Lexikon rausgibst. Du machst es entweder für Schüler, machst es für Mittelschüler oder machst es für einen Wissenschaftler. Genau. Oder? Und bei Wikipedia machst du es eigentlich für alle. Und darum ist auch die Verständlichkeit wahrscheinlich wirklich das grösste Problem.
Ja, also ich glaube, selbst bei Wikipedia hat es einen Haufen Wissenschaftler, die dort schreiben. Richtig. Oder? Also es sind natürlich nicht alles irgendwelche Jocken, die dort schreiben, sondern viele sind wirklich Experten über das, was sie schreiben. Oder?
Und das ist natürlich auch das Problem, wenn man von etwas sehr viel versteht, dann hat man das Mühe, häufig jetzt volkstümlich auszudrücken. Mhm. Also das, da könnte man vielleicht tatsächlich mit so Rewriter oder irgendwie eine Redaktion, wo halt das nochmal ein bisschen streamlinet, ein bisschen stromlinienförmiger macht, denke ich, vielleicht schon etwas rausholen.
Ich habe nie das Gefühl gehabt, auf Wikipedia etwas sei zu hochgestochen bis jetzt, ehrlich gesagt.
Also bei den Computerthemen ist es manchmal schon so, dass man merkt, das ist jetzt irgendwie auch ein Informatiker gewesen, wo jedes Bit beim Namen nennt, wenn du irgendetwas Allgemeines willst lesen und dann ist es manchmal schwierig. Aber
vielleicht entwickelt sich so richtig Kammern, oder? Also dass man sich dann halt in einer Kammer Wissenschaftler-Token abgrenzt und man geht dann dort rein und die anderen Nutzer müssen gar nicht dort rein.
Genau.
Wir haben einfach das Allgemeinwissen. Oder? So, das ist wie eine grosse Kiste, die für alle ist. Und dann hast du so kleine Kämmer, wo man sich dann kann entfernen kann.
Okay, im zweiten Teil von unserem Digitalk reden wir heute über HD Swiss, der HD-TV-Kanal von der SRG, wie wir schon gelernt haben. Seit am Montag ist quasi eine neue Ära angebrochen in der Schweiz. Es ist nicht der erste, aber einer der ersten öffentlich-rechtlichen HD-Kanäle zu Europa. Stimmt das so?
Also öffentlich-rechtliche Sender sind wir ja eigentlich nicht. Dort unterscheiden wir uns auch wieder, zum Beispiel von einer ARD oder ZDF. Organisiert ist die SRG als Verein. Hat aber einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, wie wir jetzt gerade wieder gemerkt haben, vom Bundesrat erteilt. Und darum zählen wir uns jetzt, also volkstümlich gesagt, auch zu der öffentlich-rechtlichen. Und wir sagen, wir sind einer der Ersten, der HD-Fernsehqualität im Free-TV Angebot hat.
Genau, also jetzt hat es vor allem Pay-TV-Angebot
gegeben. Genau, im Pay-TV, also gibt es Pro7-HD, gibt es schon Sat1-HD, es gibt das Anixen, wenn ich jetzt so der Deutsch sprachige Ruhe mal schauen. Aber wenn man Europa anschaut, muss man sagen, ist wahrscheinlich BBC Pionier gewesen, wo im 06 schon einen HD-Feldversuch, wenn man dem so sagen, gemacht hat im Grossraum London.
Ja. Jetzt, wenn man HD im Fernsehgeschäft anschaut, gibt es ja da die verschiedenen 10, 80, 27 und so weiter und so fort. Können Sie ganz kurz erzählen, welche Norm und welches Format verwendet ihr und warum?
Also wir senden mit 720p50, heisst das. Mhm. Das ist ein Format, das auch von der EBU, eben wieder die European Broadcast Union, empfohlen wird für Fernsehanstalten. Und das hat einen tieferen Sinn, warum wir uns für das entschieden haben. Wir haben dort eine Bandbreite, wo man auf dem Satellit zu vernünftigen Konditionen überhaupt überkommt. Mhm. Und auch noch zahlen kann, ja, in der Distribution.
Also das ist nicht das höchste Qualität, die man machen
kann? Das Beste wäre 1080p50. Ja. Das gibt es aber eigentlich noch gar nicht. Mhm. Es gibt das 1080p25 oder 1080i25. Mhm. Und für uns ist wichtig, dass wir ein P haben und nicht ein I. Ein I ist ein interlaced Bildaufbau. Das heisst, es wird eigentlich jedes zweite Zeile wird gesendet.
Das ist der Zeilensprung.
Die Ungeraden und dann die Geraden. 1, 3, 5, 7, 9, oder?
Ja.
Und dann 2, 4, 6, 8. Und bei den kleinen Bildschirmen im 14:3-Format hat man das gar nicht gemerkt. Je grösser die Bildschirme geworden sind, umso mehr merkt man jetzt natürlich das Detail, dass das Bild aufgebaut wird. Das gibt Stottern. Also vor allem mit den Bewegungen. Also hat man sich mal gesagt, es muss unbedingt das P sein, also progressive Zeilenaufbau.
Vollbild.
Und auf das Format hat man sich wegen P eigentlich dann festgelegt. Mhm. Und weniger, ob jetzt 720 oder 1080.
Jetzt macht ja die Fernsehindustrie aber viel Werbung mit 1080 und Full HD und so weiter und so. Da kann man aber sagen, eigentlich jeder HD-Ready-Fernseher langt, weil 720p kann der.
Der reicht für Fernsehsendungen zu empfangen in HD-Qualität. Jetzt gibt es natürlich noch andere HD-Nutzungen. Also wenn ich Blu-ray-Discs anschaue oder HD-DVD anschaue, die Spielfilme von einer HD-DVD, oder wenn ich über die Spielkonsole mit den neuen Spielen arbeiten will, dann kommt das eben noch dazu. Dann bin ich mit einem 1080er-Bildschirm wahrscheinlich schon besser bedient. Man muss dort aber einfach aufpassen.
Gut, darstellen können ja die meisten dann 1080, oder?
Das können die uns ja, das ist klar. Also HD-Ready kann das auch, das ist nicht das Problem. Man sagt, man hat bei Bilddiagonalen ab 2 Meter mit einem Abspielen von einer Blu-ray-Disc in einem Full-HD hat man noch klarer Bild, weder mit HD-Ready.
Aber würden Sie empfehlen, heute, wenn man in den Laden geht und denkt, ich will jetzt Swiss HD schauen, schon auf Full HD zu achten, auch wenn das vielleicht, was heisst ich, was, ein Tausender mehr kostet? Oder was würden Sie da ganz konkret jemandem sagen, der das jetzt wird sehen?
Also ich sage einfach, HD-Ready reicht für HD-Fernsehsendungen zu empfangen. Aha. Besser sehen ab Full HD-Empfänger sehen unsere Fernsehsendungen nicht. Wenn Sie aber andere Materialien anschauen wollen, eben Blu-ray-Discs oder Spielkonsolen, und dann fällt der Entscheid eben mit diesen Materialien.
Aber man könnte vielleicht trotzdem sagen, wenn man nicht weiss, was da dann Zukunft so bringt und man eh neu investiert, könnte man vielleicht sich dann doch überlegen, ob man gerade auf Full HD gehen will.
Man ist dann vielleicht auch noch nicht in der Zukunft. Also es gibt ja dann eben das 1080p50, erwartet man. Es gab vielleicht 3-4 Jahre, vielleicht kommt es schneller. Und dann gibt es ja dann noch das Super HD, das kommt ja dann auch noch irgendwann von Japan her, oder? Wo im Moment der Feldversuch ist. Ja. Wenn das kommt, vielleicht 2010, vielleicht 2012. Also man ist eigentlich nie der Zeit für uns mit der Geräte.
Also von dem her würde ich tendiere eher ein günstiges Gerät zu kaufen und dafür sagen, okay, 3-4 Jahre tun ich es dann nochmal ersetzen oder so. Statt jetzt will er unbedingt auf 5-7 Jahre raus ein super Mega-Gerät anschaffen, ist eigentlich absurd.
Gut, man sieht, es ist nicht mehr wie früher, wo man einfach den Fernseher kaufen konnte und der hat dann...
Ja, aber reden wir doch mal kurz, was sieht man überhaupt auf dem HD Swiss. Wir haben jetzt hier bei Ihnen im Büro gesehen, es läuft im Moment hier der Flug über die Schweiz.
Swissview.
Swissview, wo frisch in HD neu alles aufgenommen wird. Was kann man sonst noch sehen?
Also gut, wir haben ein 24-Stunden-Programm und das 7 Tage in der Woche. Die Idee war, mit so einem Spartenkanal, dass switchende Leute, Fernsehkonsumenten, sich irgendwann auf diesen Kanal verirren, oder? oder den bewusst suchen und dann muss etwas kommen. Also ich finde, das Schlimmste ist, wenn man auf den Kanal kommt und du hast
ein Testbild in Hochauflösung.
Ja, das macht keinen Sinn. Das heisst, wir wollen ein 24-Stunden-Programm. Mhm. Jetzt sind wir in der Woche 1. Wir haben ja bibbernd eigentlich auf die Konzession gewartet und wir dann am letzten Mittwoch zum Glück
überkommen. Wieso ist das so im letzten Moment gekommen? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Jetzt den Bundesrat fragen.
Haben die einfach keinen früheren Termin gehabt?
Nein, ich muss, aber der Streitpunkt ist ja nicht hart.
Aber ich muss fairerweise sagen, es ist nie um HD gegangen. Ja. HD ist einfach ein Teil von der neuen SRG-Konzession. Mhm. Und die Erteilung von der neuen SRG-Konzession hat sich jetzt halt hingeschoben bis in späte November rein. Ursprünglich hat man sie mal im September erwartet. Mhm. Dann hat es geheißen Anfangs November. Und wir haben es fit gemacht, technisch und programmlich, dass wir im Dezember starten können. Das war für uns wichtig. Aber zum Programm. Geht eigentlich nur das Programm am Vorabend los. Vom 7. Uhr am Abend bis am 10. Uhr haben wir täglich wechselnd neue Sendungen. Oh. Und diese Sendungen kommen wir nachher in ein Repeat rein, also in einen Wiederholungszyklus rein, und zwar Wochen verschoben. Also Dokumentarfilme vom Montag und am Montagabend gesehen, neu. Mhm. Die werden am nächsten Montag im Tagesprogramm wiederholt und am Abend kommen dann schon wieder neu.
Okay. Aber Sie müssen das Angebot schon ein bisschen strecken, ja, kann man ein bisschen böse sagen.
Das ist klar, ja, weil selber produziert es, mhm, ist natürlich noch mager. Also mhm, unsere,
und das sind Dokus, die ihr macht, das sind so eingekaufte...
Das ist beides.
Also Discovery
jetzt, am Montag haben wir internationale Produktionen mehrheitlich. Dienstag, ja, haben wir TSR-Produktionen von der Westschweiz, ja, am Mittwoch italienischsprachige von Tesi, am Donnerstag sind wir dran mit den Retromanen, am Freitag ist wieder international und national Musik und Opern, Konzert, Open Airs, am Samstag und Sonntag haben wir Fiktion, also Spielfilm und Serienprogramm.
Da kann man jetzt «Mein Name ist Eugen» schauen.
Nächsten Samstag.
Den Samstag,
genau. Und als Besonderheit, man kann die Sprachversion wählen. Dort sind wir wirklich einzigartig, ich glaube weltweit. Wir senden ein HD-Programm mit bis zu 4 Tonsprachmöglichkeiten.
Ja.
Und der Eugen haben wir Deutsch, Französisch und Italienisch. Und der Zuschauer kann wählen, weil ich das will.
Und ist es dann in jeder Sprache Stereo?
Es ist mindestens Stereo in jeder Sprache. Es gibt, ja, Formate, da haben wir jetzt noch, diese Woche noch keins im Programm. Es kann theoretisch sogar 4-mal Dolby 5.1 sein.
Ah ja,
also es ist
das
so,
ist aber schon noch cool.
Ja, es ist, ja, extrem
also cool. Da haben auch die Audio, die, ja, Audiophile dann, ja, wo sonst, wenn sie den O-Ton immer sich mit dem Mono haben müssen abfinden, ja, genau, ist das natürlich lässig.
Ja, das ist lässig.
Und für unsere Techniker eine grosse Challenge, muss ich auch sagen. Ja. Weil die Tonspurkonfektionierung ist natürlich enorm aufwendig.
Wie viele Leute stehen da auf der Brücke, im Kontrollraum von dem Kanal?
Wenig, wenig. Wir haben ein System geschaffen, dass wir mit einem grossen Server arbeiten. Also wir können 300 Stunden Programm laden. Und wenn wir ein neues Programm beschaffen, gehen wir das entweder mit einer Kassette rein oder mit einer Satellitenleitung, mhm, oder über eine Glasfaserkabelleitung. Dann geht das auf einen Server und alle, die mit diesen Programmen arbeiten, können sich einloggen in den Server. Also ob das Promotion, mhm, ist, wo ein Promotion-Clip macht, ob das die Redaktion ist, wo man die Metadaten dazu konfektionieren. Am Schluss geht es dann ab dem Server wieder ins Archiv und das Playout geht aus dem Server. Das heisst, mit der Serverlösung haben wir, obwohl wir ein 24-Stunden-Programm machen, nur 2 Leute im Einsatz, täglich.
Ja, also Sie können auch von Ihrem Schreibtisch aus per Maus irgendwie ein Programm umschieben.
Ich nicht, aber mein Redakteur. Ja. Wenn ein Redakteur, der Marcello da Cristoforo.
Okay. Jetzt, ich habe mindestens gelesen, Sport soll ein wichtiger Teil sein.
Ist für ein,
sind da Live-Übertragungen
dabei, ja, dann irgendwann? Für ein grosses Publikum wahrscheinlich der wichtigste Teil. Also, ja, ich glaube, dass wir mit dem Rockfilm, mit dem Spielfilm, der Serie, können wir so technikaffine, eher urbane, eher jüngere Leute erreichen, wo das geniessen, die, mhm, Qualität. Wenn wir aufs breite Publikum gehen wollen, das wollen wir ja mittelfristig, dann können wir das über einen Sport holen. Also über Sport-Live-Events. Also wir werden, wenn das Wetter stimmt, im Dezember schon Skispringen Engelberg in HD live übertragen. Mhm. Wir werden den Spengler Cup live übertragen auf dem HD Swiss Kanal. Wir werden die Fußball Euro 08 logischerweise übertragen. Wir werden die Olympischen Sommerspiele Peking übertragen. Jede Menge Eishockey-Match und Fußballmatch, Tour de France und so weiter, steht alles bei uns auf der, mhm, Liste.
Ich hätte da gerade eine Frage dazu, zu der Euro 08. Ich habe nämlich schon eine erste Frage an die Kummerbox bekommen zum HD Swiss. Da schreibt nämlich der Michael Stotzer aus Chiasso. Der sagt eben, mein Netzbetreiber Video Chiavo oder Cavo Chiasso hat kein digitales Angebot und daher auch kein HDTV. Verpasse ich also die EM im HDTV-Format und sind die Kabelnetzbetreiber gezwungen, das Programm anzubieten?
Es ist keiner gezwungen, das Programm anzubieten. Und ich kann dem nur empfehlen, Rücksprache mit dem Kabelverbreiter, ob er eine Chance hat, dass er digitalisiert. Ich sage jetzt mal Grössenordnung April, Mai. Und dann braucht er noch ein bisschen Frist, um sich einspielen. Sonst hätte er dann die Fußball-Euro wirklich nicht. Sonst müsste man empfehlen, auf Satellitenempfang zu gehen.
Das hat er gesagt,
dann
das geht
er's
nicht.
Ab morgen.
Weil er keine Schüssel auf seinem Balkon hintun darf. Wie ist da die Abdeckung? Wie viele Leute können das empfangen in der Schweiz? Und wie viele Leute müssen darauf verzichten?
Also, Swiss Cable, das ist ja die Vereinigung der Kabelgesellschaften. Die haben wir ja bearbeitet, schon jetzt seit ein paar Monaten. Machen wir Informationsveranstaltungen bei denen. In der Deutschschweiz die grösste und übrigens auch im Tessin ist Cablecom. Die ist ready. Also, als Cablecom-Kunde kann man fast in der ganzen Schweiz hin. HD Setup-Box mieten und kann ab sofort HD Swiss empfangen. Mhm. Bei der anderen Kabelgesellschaft ist es halt individuell, je nachdem wie updated die sind. Die noch analog sind, die wenigen, oder? Die haben keine Chance natürlich, HD Swiss zu verbreiten. Und das mit den Satellitenschüsseln, das ist halt auch restriktiv. Aber es gibt so fast wie ein Menschenrecht, dass man Programm sollte können empfangen. Ja. Und irgendwo muss man sich mit dem Hausmeister oder mit dem Unternehmer, der die Liegenschaft gehört, können einigen, vielleicht für eine Gemeinschaftsschüssel.
Ja.
Damit aber nicht jeder dann auf dem Balkon eine
hat. Also die SAG ist nicht verpflichtet, dass bis in hinterste und letzte Krachen HD Swiss.
Wir sowieso nicht.
Ja.
Also es ist kein Notprogramm.
Ja. Mhm.
Wir haben es auch nicht auf der digital-terrestrischen Verbreitung.
Ich noch ganz kurz eine andere Frage zu den Sprachversionen. Untertitel gibt es nicht mehr, oder?
Nein.
Im Moment nicht, oder
wie Untertitel das? Haben wir aus zwei Gründen nicht gemacht, aus logistischen Gründen. Wir sind ein viersprachiger Kanal, wir haben da sogar noch ein bisschen Englisch, original. Und das macht keinen Sinn, also wir können nicht für viersprachige Kunden Sachen untertiteln, dann haben wir das Halbbild voll Titel und kein Bild mehr
gewünscht. Aber das ist nicht möglich, wie bei DVD, das quasi dynamisch einzublenden?
Das wäre schon
technisch möglich. Technisch wäre es machbar.
Wir haben gesagt, der HD Swiss, der existiert 5 Jahre.
Ja.
In 5 Jahren schalten wir ja den Kanal wieder ab, weil wir 2012 alle SRG-Fernsehsender in HD-Qualität in die Distribution geben. Das heisst, dort wird man das dann schon haben. Und dort ist es ja dann wieder sprachregional verteilt. Also hat sich das schlichtweg nicht gelohnt, jetzt für die 5 Jahre.
Wir haben vorhin schon mit dieser Frage darüber geredet. Mich würde man noch wundern, was brauchen wir jetzt zuhause, um das zu sehen? Also was sind die Voraussetzungen? Ich meine, jetzt gehört klar, man braucht einen neuen Fernseher oder einigermaßen neuen Fernseher. Man braucht einen Kabelanschluss, entweder mit digitalem Dienst. Brauche ich für das auch eine neue Setup-Box?
Man muss trennen, bin ich Kabelfernsehbund oder bin ich Satellitenempfänger. Ich fange mit den Satelliten an. Ich brauche ein HD-Ready-Fernsehgerät. Ich brauche eine Satellitenschüssel, die muss auf einen Eutelsat ausgerichtet sein, mit Vorteil auch auf einen Astra, wenn man die deutschen und internationalen HD-Programme empfangen will. Aber die Schüssel ist die für alle Sender gehen. Und wer schon die Schüssel hat, braucht keine. Jeder braucht aber eine neue Set-Top-Box, eine HD-fähige Set-Top-Box. Da gibt es inzwischen etwa ein Dutzend auf dem Markt. Die kauft man für etwa 400-500 Franken.
Ja.
Und dann braucht man die Via-Access-Karte, weil man die Programme verschlüsselt. Wir haben Australien, wir haben in der Regel nur das Schweizer Recht. Das ist aber wieder die gleiche Entschlüsselungskarte, die man ohnehin schon hat, der Satellitenempfänger, für das SRG-Programm zu empfangen. Er braucht wahrscheinlich, weil die neuen Set-Top-Boxen HD-Setup-Boxen noch nicht ein Embedded-Verschlüsselungssystem haben, braucht er wahrscheinlich noch ein Modul. Das kostet etwa 60 Franken, damit er die Via-Access-Karte einstecken kann.
Okay. Aber es gibt dann doch ein bisschen Kabelsalat.
Nein, eigentlich nicht. Er hat den Stecker vom Satellit. Also das ist ja logisch. Und der geht in die Setup-Box rein und hat das HMI-Kabel als Verbindung zwischen der Setup-Box und dem Fernsehgerät. Das ist alles.
Ja.
Und der Kabler, der braucht eine neue Set-Top-Box, eine HD-fähige Set-Top-Box. braucht selbstverständlich das digitale Angebot. Also das ist in der Regel bei Cablecom im digitalen Grundangebot.
Also ich muss da nicht noch ein extra Abo dann...
Nein, nicht für HD. Also das digitale Grundangebot musst du haben.
Genau.
Und dann brauchst du die richtige Setup-Box dazu. Die kann man mieten bei der Cablecom für 15 Franken im Monat, bietet es im Moment an. Und dann hat man als
Aber mit der für 6 Franken geht es nicht. Es gibt ja auch noch die ganzen ohne Festplattenrekord
und so. Ja, die HD-Setup-Boxen haben im Moment überhaupt noch keinen Festplattenrekorder. Das kommt erst. Das ist noch ein bisschen der Nachteil.
Ja.
Darum empfehle ich für Kabelempfänger sicher im Moment eine zu mieten und nicht zu kaufen. Oh. Weil man erwartet die mit dem integrierten Rekorder erst im Frühling.
Also wenn man aufnehmen will, dann braucht man doch schon 2 Setup-Boxen. Also wenn man analog aufnehmen will, und digital, wo die HD schauen, dann stapelt sich dann doch das Gerät.
Oder man hat einen externen Rekorder und verhängt die HD-Setup-Box mit einem externen Rekorder. Das geht.
Da kann ich auch den alten Festplattenrekorder weiter brauchen.
Wenn er HD-tauglich ist.
Eben, das brauche ich schon einen, der einen HD irgendwie verarbeiten kann. So. Das ist jetzt vielleicht nicht eine Frage, also eigentlich müssen wir die Frage der Cablecom stellen, aber wissen Sie, wie das denn das aussieht, wenn jetzt da nach all die Sender auf HD umgestellt werden? Das ist eine größere Datenmenge als bis jetzt, heisst das, es werden noch mehr analoge Sender verschwinden?
Gut, also ich glaube, der Trend ist ja nicht aufzuhalten, dass analoge Fernsehen ohnehin verschwindet.
Ja.
Und wie lange welcher Sender im Angebot behalten wird, das ist halt wirklich individuell von der Kabelgesellschaften. Aha.
Vielleicht noch ein Wort zu Bluewin TV. Wie sieht es denn dort aus? Hat man da eine Chance, das also, schon zu sehen?
Bluewin haben wir das auch vorgestellt, das Projekt. Die sind auch brennend interessiert. Ich verstehe, warum. Also das ist dann die direkte Konkurrenz auch wieder zu der Kabelgesellschaft jetzt in diesem Bereich. Sie haben im Moment Bandbreite noch nicht. Gehen sie offen zu, darum bieten sie es nicht aktiv an. Sagen aber, sie sind bis zum Fußball-Euro-Apparat.
Noch als letzter Knall, es gibt ja noch das DVB-T. Ja. Wie sieht es denn dort aus?
Dort, habe ich schon gesagt, dort können wir es nicht HD Swiss zeigen, weil wir da zu wenig Bandbreite haben.
Ja, noch eine Zusatzfrage zu dem ganzen Aufzeichnungs-Aufnehmen-Thema. Wir haben auch schon das schon angeschnitten, aber ich würde es noch mal genauer wissen, wie sieht es denn aus mit DRM und Verschlüsselung auf diesen Signalen?
In der Schweiz strahlen wir ja Easy-Programm generell eigentlich verschlüsselt aus. Also wer dessen die Konzession nicht zahlt, kann eigentlich am Satellit kein Programm empfangen.
Mhm.
Wer keinen Wohnsitz hat in der Schweiz, kommt die Viaccess-Karte noch nicht über.
Ja.
Und wer Wohnsitz hat in der Schweiz, zahlt automatisch an Gebühr. Also das ist schon mal eine Grundverschlüsselung. Gerade wenn wir über Satellit ausstrahlen. Oder? Und die andere, die Copy-Protection, das ist jetzt halt das Feld, das ich auch schon diskutiert habe. Dort haben wir einfach noch keinen internationalen europäischen Standard, weil ein System. Generell meine ich natürlich, es ist nicht unser Problem. Der Kopierschutz ist eigentlich das Problem von der Programmanbieter oder von der Lizenzhändler. Also ich mag mich erinnern an die Radiodiskussion, die wir mal hatten. Wann war das? 50er, 60er Jahre wahrscheinlich, weil alle ihre
Kassetten
und Hitparaden aufgezeichnet haben. Oder? Dann haben sie am Anfang die Musikindustrie auch gemeint, das geht doch nicht. Und dann können die kopieren. In den arabischen Ländern sehe ich, dass die vermehrt sind. Ja. Da werden die Radiosendungen 100 Mal kopiert und auf dem Markt wieder verkauft mit einer handgemalten
Kassettenkörper.
Das ist dann on demand. Ich persönlich meine natürlich, das ist immer ein kleiner Kundenkreis.
Ja.
Ob das einem Unternehmen schadet oder nicht.
Ich finde auch, das ist ein bisschen paranoid, wie da die Industrie manchmal damit umgeht.
Mhm. Also das heisst, im Moment gibt es Technologie gar noch nicht, um irgendwelche DRMs wirklich drauf zu
machen.
Und von euch aus auch nicht wirklich jetzt ein top-prioritäres Thema.
Ja, mal für uns ist es ein Top-Thema, wenn wir gewisse Sachen nicht überkommen.
Genau,
die Filme von den Majors, wenn wir es nicht unterschreiben können, wir haben das. Ja. Oder?
Aber wenn jetzt Europa geschlossen würde, sagen, wir machen kein DRM,
da sind sie im Moment
behaltet euren Film für euch.
Ja. Das, ist, das ist im Moment die Strategie von der IBU.
Ja.
Dass man sagt, man will das eigentlich nicht. Jetzt die Frage ist, wie lange kann man das durchhalten?
Ja.
Mhm.
Ja,
wir als kleine Schweizer können natürlich
keinen Druck aufsetzen. Aber ich glaube, Europa als Ganzes hat da schon noch
ein Gewicht. Europa als Ganzes, also vor allem wenn die kommerziellen Fernsehanstalten in Europa sich würde dran halten, und dann wäre man schon noch stark, weil dann geht es um viel Geld.
Mich würde noch interessieren, wie denn der Start vom HD Swiss überhaupt so gelaufen ist. Hat das technisch funktioniert? Sind da riesige Reaktionen schon von Leuten, die begeistert sind? Oder eben von so Leuten, die es nicht sehen können und jetzt riesig beleidigt sind?
Ich bin sehr glücklich, dass wir einen sehr gelungenen Start hatten. Also es ist reibungslos abgelaufen. Der Start am letzten Montag, morgen um 10 Uhr. Wir haben einen Countdown gemacht vom 9 Uhr über einen Sender. Ab 10 Uhr haben wir ein Programm gegeben. Bild- und Tonqualität hervorragend und seit dem Montag pannenlos auf Sendung. Da bin ich schon mal glücklich, weil so einfach war es eben nicht. Also die ganze HD-Technologie ist wirklich eine neue Generation Fernsehtechnologie. Und das fährt mit jedem Kabel an und hört bei jedem Stecker auf. Alles, was nicht HD-tauglich ist, unterbricht den Fluss. Natürlich haben wir im Moment wahrscheinlich ein paar hundert, im glücklichen Fall vielleicht ein paar tausend Zuschauerinnen und Zuschauer, die das schon sehen können und schon HD-ready sind. Und von denen habe ich nur positive Reaktionen. Extrem viel Mail, die sagen, sie haben lange darauf gewartet und haben davon gelesen und sie sind überrascht über die Qualität.
Ja, das ist doch wunderbar. SRF2 und SRF1 folgen bis in 5 Jahren, haben Sie vorher gesagt.
2012
soll alles umgeschaltet werden. Ja. Wie sieht es eigentlich aus mit Fernsehserien und Filmen, die ihr jetzt einkauft? Wird das schon in HD gepostet?
Der Film- und Serien-Einkauf der international für SRF1 und SRF2 ist auch bei mir angesiedelt. Also in der Funktion als Leiter Programmdienst jetzt bei SRF. Und von dort her habe ich natürlich mit den gleichen Anbietern den Kontakt für HD Swiss. Und das heisst, ich frage natürlich bei jedem Programm, gibt es eine HD-Version?
Ja.
Und dann verhandle ich, wenn es mich interessiert für HD Swiss, eine HD-Version.
Okay.
Dann muss ich nur noch zusätzlich allfällige Sprachversionen verhandeln, wenn ich es Französisch oder Italienisch auch noch will. Aber das sieht man natürlich mit drinnen. Es gibt Formate. Also wenn ich jetzt denke, 24 oder Lost, wäre ich absolut geeignet, natürlich auch HD Swiss zu zeigen. Oder? Rein von der Art her.
Ja.
Und Spielfilm sowieso. 35mm Spielfilm kann man abtasten haben in einer hervorragenden Qualität.
Muss man aber dann alles
mit
noch machen.
Mit Kinosarant. Muss man machen.
Ja gut, aber das mit Studios machen, das muss man nicht
wird zum Teil schon abboten, oder? Ja. Also von dort her im internationalen Markt bin ich jetzt schon dran. Im Produktionsmarkt haben wir eine sogenannte HD-Migrationsstrategie. Also wir sagen heute schon, wenn wir einen Schweizer Fernsehfilm produzieren, der Sonntagabend auf SF1 gezeigt wird, ab sofort werden die selbstverständlich nur noch in HD produziert oder 35mm. Wenn wir eine neue Soap machen als Nachfolge von Leute und Bla, ist natürlich die Vorgabe, dass das in HD gemacht wird und nicht mehr in SD. Man wird verwendet.
Ja.
Ich sehe das jetzt schon. Wenn ich einen Abend lang HD schaue und dann switche ich auf SF1 oder switche auf die ARD, dann habe ich das Gefühl, mein Kasten schlecht eingestellt. Das ist wirklich so.
Aber auf Pro7 HD laufen ja Serien wie Lost oder Grey's Anatomy. Haben die einfach besser verhandelt? Oder
nein.
Haben die gute Kanäle
von Hollywood?
Ja gut, also die Rechte werden immer sprachregional verhandelt und länderspezifisch verhandelt. Also Pro7 hat Schweizer Recht nicht. Ich habe, wenn ich Lost und 24 kaufe, habe ich die deutsche
Rechte. Kann man das in HD dann in der Schweiz schauen? Pro7?
Auf Pro7 HD kann man es in HD schauen. Vorausgesetzt natürlich, dass die ein echtes Real HD-Programm geben.
Und
es gibt viele Upconverted Programme, wo die SD-Material aufkonvertieren auf HD.
Aber das sehen Sie auf einen Blick, das ist beschissen.
Man hat das Gefühl, es ist ja gar kein Unterschied zwischen dem, was ich sonst schon habe.
Ja.
Und das möchte man eigentlich nicht.
Ja. Jetzt will ich noch als letzte Frage über das HD Swiss raus. Wenn Sie jetzt zurückschauen, die Einführung von HDTV als Ganzes, von den Gerätherstellern, von den Anbietern und, wie von den Streit HD-DVD haben wir jetzt gar nicht geredet. Wie glücklich sind Sie, wenn Sie das Gesamtbild anschauen, jetzt mal nicht nur Ihr Projekt?
Als Konsument jetzt und als Nutzer bin ich natürlich begeistert wirklich über die Qualität. Das ist etwas, was man sich nicht hätte vorstellen können. Also ich bin wirklich der Meinung, bis vor einem Jahr, wir haben schon das Best-of, was wir distribuieren. Und mit HD ist es einfach wirklich noch ein Sprung. Ich meine, dort, wo wir gewechselt haben von schwarz-weiß auf farbig, haben sich das die Leute auch nicht vorstellen können. Die haben gefunden, ich sehe doch alles. ist ja scharf. Ich sehe die Welt schwarz-weiß. Mhm. Und man hat sich gar nicht vorstellen, dass es farbig viel schöner ist. Oder? Mhm. Und jetzt machen wir wirklich nur einen Sprung, einen gewaltigen Sprung. Also wir machen den Weg vom Fernsehen zum Fernseherlebnis.
Mhm. Aber findet Sie, es ist zum Beispiel glücklich gelaufen, dass man schon bei der WM 06 mit HDTV gross geworben hat?
Ja, also für Produzenten und für die Fernsehlandschaft war es wichtig, dass man mal HD etabliert hat, mindestens einmal in den Köpfen, eine gewisse Begeisterung vielleicht auch schon geweckt hat. Mhm. Und man muss üben mit dieser Geschichte. Darum habe ich gesagt, wir müssen mindestens ein halbes Jahr vor der Euro wir auf Sendung gehen. Das kann im ganzen technischen Ablauf ist für alle neu. Und das muss beübt werden, damit das dann reibungslos klappt. Und man hat positive und negative Erfahrungen gemacht bei der HD-Distribution der Fußball-WM. Man hat zum Beispiel festgestellt, dass sie viel zu grosse Übertragungswege haben bis zum Playout-Center. Das war ja dann in Berlin. Also wenn das Spiel in München war und die über eine Glasfaser zuerst auf Berlin sind und von Berlin dann über den Satellitenlink auf London als Beispiel, oder? Dann haben die viel zu grossen Qualitätsverlust gehabt.
Und also das hat dann einfach Störungen gegeben oder Ausfälle?
Nein, es
oder?
Ist dann einfach nicht so gewesen, wie man es erwartet hat, oder? Mhm. Und man lernt daraus, dass es halt Grenzen gibt und würde heute sagen, man geht direkt auf Satellit und am gescheitsten direkt zu London wieder anzapfen und zu München Blink. Ja. Und das sind so kleine Sachen.
Also das passiert dann bei DM 08 nicht mehr, das...
Ob es nicht mehr passiert, ist schwierig zu sagen, aber ich sage, das sind Learnings, oder? Ja. Wo man halt irgendwo muss machen, der Kameraleute, die müssen völlig neu sich orientieren. Wenn die Eishockey filmen und in Standard Definition und dann schwenken die immer den Spieler nach, in der Meinung, ich muss schauen, ob da hinten könnte der Puck sein.
Ja.
Bei HD kannst du stehen bleiben, wenn man den Puck sieht.
Genau.
Du kannst wirklich stehen bleiben, du siehst den Puck. Wenn ich grosse Bildschirme habe und ein Stadion zeige, mit der ganzen Ambiance, dann muss ich mich nicht immer hin und her bewegen, sondern der Zuschauer liest das Bild und sieht da hinten einen, den er kennt, in der vierthintersten Reihe und hat vorne den Schweiß vom Spieler.
Ja. Gut, das wäre der 43. Digitalk auch schon gewesen. Nächste Woche geht es um das neue Urheberrecht, das nicht alle wirklich glücklich macht. Es läuft im Moment ein Referendum dagegen. Und wir begrüßen bei uns dann ein oder zwei von den Aktivisten hinter dem Referendum. Dann bleibt mir eigentlich nur noch eine gute Woche zu wünschen.
Genau.
Und viel Spass bei was immer
ihr macht. Beim Fernsehen schauen, ob hochauflösend oder nicht. Und natürlich beim Digitalk hören.
Jawohl. Matthias, hast du eigentlich schon digital TV? Kommt mir jetzt nicht in.
Ich bin völlig analog.
Ich auch.
Immer noch.
Ich bin also noch nicht bei denen, die selber schauen.
Aber die Zeit zum Umrüsten. Mit der 13. Monatslohn oder der Gratifikation kann man das umrüsten.
Schon ausgeben für alles. Ja, aber vielleicht jetzt, wo es ja wirklich Sender gibt, jetzt lohnt es sich dann langsam. Ja.
Ich bin schon schwer in Versuchung, muss ich sagen. Also es könnte dann mal sein, dass ich das grosse Portemonnaie nehme und irgendwie in den Laden gehe.
Okay, also gute Zeit, bis nächste Woche.
Tschüss zusammen.
Das ist der Digitalk vom Tagesanzeiger.
Digitalk.
IT-News und Trends, kommentiert und diskutiert.
Der Digitalk wird Ihnen präsentiert von Aspectra. Aspectra, hosting your future.